Ja, schönen guten Morgen. Es ist so ein bisschen ungewohnt hier, euch alle so klein zu sehen. So ganz scharf kann ich euch auch nicht erkennen, wegen meiner Gleitsichtbrille. Aber ich danke euch trotzdem für die Einladung. Es ist eine große Herausforderung. Paul hat mich gebeten, jetzt das Buch Daniel mit euch zu besprechen. In einigen halben Stunden. Und das ist die Herausforderung für mich. Wie kann man ein so großartiges Buch in so weniger Zeit adäquat besprechen? Dieses Buch hat eine Botschaft. Mein Anliegen ist, dass die Botschaft klar wird. Was möchte Gott sagen durch dieses Buch? Dass wir die Botschaft verstehen und dass wir sie auch entsprechend anwenden. Das Buch Daniel, ungefähr 2600 Jahre alt, 2500 Jahre alt, ist entstanden in einer bestimmten Situation, einer großen Problematik, einer Situation, die den Glauben Israels an die Grenze brachte, wo im Grunde alles den Bach hinab zu gehen schien und ja, Zweifel an Gott aufkommen konnten. Wo ist Gott? Was macht Gott? Kann Gott überhaupt noch etwas? Hat Gott Kraft? Die Situation damals war eine weltpolitisch sehr brisante Situation. Die drei großen Mächte, Ägypten, Assyrien und Babylon, die sich ständig behagten, waren auf dem Plan. Babylon stieg gerade auf als die neue Weltmacht. Und da passierten eben Dinge, die für den Glauben sehr herausfordernd sind. Für Israel auch sehr herausfordernd sind. Ob der Gott Israels überhaupt noch die Geschicke seines Volkes lenkt, ob er überhaupt noch die Kontrolle über all das hat oder ob er nur ja, schöne Worte gemacht hat, viele Versprechen, die er aber nicht halten kann. Das Buch Daniel zeigt, wie Gott die Lage beurteilt, dass Gott in Kontrolle ist, was Gott vorhat mit all dem. Und das Buch Daniel zeigt uns auch die Antworten, die wir als Menschen, als Volk Gottes darauf geben sollen. Wir fangen jetzt mal an mit der Situation, die damals vorlag und versuchen uns da hineinzudenken und zu verstehen, warum das so eine kritische Situation war. Ich lese die ersten Verse aus dem Buch Daniel, weil sie quasi der Schlüssel sind, um zu verstehen, worum geht es hier überhaupt. Weil Daniel ist mehr als nur Geschichten für die Kinderstunde. Daniel in der Löwengrube ist ja bekannt, vielleicht noch das Standbild und die Freunde, die drei Freunde im Feuerofen. Vielleicht kennen auch die einen oder anderen noch die Geschichte mit dem kleinen Horn, dem Antichristen und ja, viele seltsame Dinge, die in diesem Buch beschrieben werden. Aber der Schlüssel, der liegt tatsächlich in den ersten Versen und wir wollen sie lesen. Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Joachim, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Das ist soweit nicht Neues, das gab es oft. Und der Herr gab in seiner Hand Joachim, den König von Juda, und ein Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er, also der König Babels, in das Land Babylon bringen, in den Tempel seines Gottes. Und er tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle einige von den Kindern Israel auswählen, und zwar von königlichem Stamm, von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, am des Königshof zu dienen. Und er sollte sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre lang erzogen werden und danach vor den König gestellt werden, um ihm zu dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meshach und Asaja Abednego. Was war da passiert? Dieser Daniel ist zu diesem Zeitpunkt so ein Teenager, vielleicht 15 Jahre alt. Und er hatte in seinem Leben den größten Aufstieg Israels, großartige Erweckungen erlebt. Und er hatte auch die größte Niederlage Israels erlebt. Und Gott schien nichts zu tun. Als Daniel so im Vorschulalter war, hatte es die größte Erweckung in Israel gegeben. Josia, ein König wie kein anderer vor ihm, der sein Herz darauf gerichtet hatte, Gott zu suchen. Dieser Josia war mit 8 Jahren König geworden, mit 16 hat er sich bekehrt. Und dann fing er an, wirklich im Land aufzuräumen mit dem Götzendienst, in einer Weise, wie das vorher noch nie passiert war. Und dieser Josia, als er 26 war, vorher hatte er viele dieser Götzenbilder überall im Lande beseitigen lassen. Da fing er an, den Tempel zu restaurieren. Und da fand man doch tatsächlich wieder eine Abschrift der Heiligen Schrift zu dem, was man damals bereits hatte. Also zumindest die Bücher Mose, einige Propheten, vielleicht Schriften noch dabei. Und man entdeckte wieder Gottes Wort. Und man las es, der König war entsetzt, wie weit man sich vom Gesetz Gottes entfernt hatte. Und er fing an, wirklich eine ganz großartige Reform in seinem Land durchzuführen. Man feierte Passa in einer Weise, wie das nie vorher und auch nie nachher geschehen war. Und das hatte alles Daniel miterlebt. Erweckung im Land Israel, Hingabe an Gott, Rückkehr zum Wort Gottes. Leute wie Jeremia, die auch in Jerusalem wirkten, werden ihm bekannt gewesen sein. Daniel kam ja aus königlichem Hause, aus dem Kreis der Reichen und der Schönen, derer, die an der Macht beteiligt waren, aus Regierungskreisen. Er kannte diese Leute, hatte sie kennengelernt in seinem Vorschulalter bis zum vielleicht 10. Lebensjahr und darüber hinaus noch. Und jetzt, was war jetzt passiert? Jetzt, als er 15 ist ungefähr, 14 vielleicht. Josia ist gestorben. Er hatte versucht, sich da einzumischen in die internationale Politik, hatte versucht, den Pharao zu stoppen. Und er hatte gesagt, geh mir aus dem Weg. Gott hat zu mir gesprochen, dein Gott. Und er hat mich nach Babylon geschickt, um gegen den Babylonier zu kämpfen. Das war natürlich für Josia sehr schwer zu akzeptieren, dass Gott durch so einen Heiden wie Pharao Necho spricht. Und er will ihn stoppen. Und er kommt um, wird von einem Pfeil getroffen, man bringt ihn nach Jerusalem. Kläglich stirbt er dort. Einer seiner 3 Söhne wird zum König ernannt. Gott scheint nicht eingegriffen zu haben, obwohl doch diese großartige Reform in diesem Land passiert war, obwohl man so von ganzem Herzen zu Gott zurückgekehrt war. Und jetzt wird dieser Joachim eingesetzt als König, der hatte noch diesen neuen Namen bekommen, der hatte König, der Pharao Necho ihm gegeben, um zu zeigen, ich habe die Macht über euch, Juden, ich bestimme, wer welchen Namen trägt. Und jetzt kommt der König von Babylon und besiegt Joachim, der jetzt nicht mehr tributpflichtig ist an die Ägypter. Jetzt muss er seinen Tribut zahlen an Babylon. Das war schon schlimm genug, dass Israel Souveränität jetzt verloren hatte. Aber da passierte noch etwas. Etwas, was eigentlich unbegreiflich war, was es bis hierhin noch nie gegeben hatte. Nebukadnezar lässt den Tempel öffnen, den heiligen Tempel Gottes, da wo Gott wohnte, in der Schekina über den Cherubimen. Er entheiligt diesen Tempel und seine Soldaten entnehmen einige der heiligen Gefäße. Und Gott greift nicht ein. Und dann schleppen sie die nach Babylon und stellen diese heiligen Gefäße Gottes, die Gott geweiht waren, Gottes Eigentum, stellen es in den Tempel Marduks, das war der oberste Gott der Babylonier, in dessen Schatzhaus. Und es war ein Zeichen dafür, Marduk oder Bel, wie er auch genannt wird, ist der oberste Gott. Er ist der stärkste Gott. Und wir haben nicht nur euren König in unsere Gewalt gebracht, ihr Juden, wir haben auch euren Gott uns untertan gemacht. Und Gott greift nicht ein. Das hatte es so noch nicht gegeben. Als einmal die Bundeslade von den Philistern erobert wurde, da hatte Gott noch eingegriffen und hatte dort aufgeräumt unter den Göttern, unter Dagon, dem Gott der Philister, und gezeigt, wer wirklich Gott ist. Und jetzt schweigt Gott und er lässt sein Hausrat, ein Teil seines Hausrats, symbolisch, hinüberschaffen in das Gotteshaus Marduks, der damit seine Macht unter Beweis stellt. Und dann werden diese jungen Leute, Leute wie Daniel, Leute aus Regierungskreisen, Jungs mit einer großen Perspektive auf eine tolle Karriere, auf eine geistliche Karriere, die solche Leute persönlich gekannt hatten, wie Josia, wie Jeremia, fromme Leute, fromme Jungs, und die werden einfach deportiert. Und nicht nur das, sie bekommen andere Namen. Daniel heißt Ehel Gott, Gott ist mein Richter. Und auch die Freunde von ihm hatten Namen, die den Namen Gottes zum Ausdruck brachten. Jahwe, der Gott Israels. Und sie werden jetzt umgenannt. Nicht mehr Daniel, sondern Belshazzar, Bel, Marduk. Marduk schütze dein Leben. Oder der Mondgott wurde hineingeflochten in die Namen dieser Jungs. Sie bekamen andere Namen, andere Identitäten damit, andere Götter zugeteilt und ein anderes Essen. Wenn das keine Glaubenskrise verursacht, dann weiß ich nicht, was uns noch erschüttern kann. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Jungs erschüttert waren, nicht nur dadurch, dass sie deportiert waren, von ihren Familien entfernt, aus ihrer Heimat gebracht, in ein fremdes Land, mit einer fremden Sprache, mit fremden Gebräuchen, aber dass ihr Gott, dem sie vertraut hatten, scheinbar die Kontrolle verloren hatte und nicht eingriff und sich nicht verteidigte, seine Ehre nicht mehr verteidigte und Dinge passierten, die es so eigentlich nicht hätte geben dürfen. Und jetzt stecken diese vier Freunde auf der Elite-Hochschule des Babyloniers, um dort ausgebildet zu werden zu einer Karriere für die Feinde Gottes. Wie hätten wir reagiert? Was hättest du getan? Hätte es auch deinen Glauben auf die Probe gestellt? Was ist, wenn Dinge passieren, die wir Gott in seiner Liebe und seiner Treue und seiner Zusagen eigentlich nicht zugetraut hätten? Wenn wir unser Bestes geben, um Gott zu dienen, ihm folgen wollen und es passieren Dinge, die völlig ungeplant sind, aber eigentlich kaum vereinbar sind mit dem liebenden, fürsorgenden Gott. Nichts kann uns trennen, haben wir heute Morgen gehört, von der Liebe Gottes. Ja, das wissen wir, das singen wir, aber wenn doch solche schrecklichen Dinge passieren, wie gehen wir damit um? Dann bleiben offene Fragen: Herr, wo warst du? Herr, wo bist du? Wo ist deine Liebe? Und das ist sehr schwer zu verstehen. Der eine oder andere erlebt solche Dinge. Und es ist wichtig, Antworten darauf zu finden. Weil wenn wir da keine Antworten darauf finden, kann uns das nicht nur in Lebenskrisen bringen, sondern auch in ganz tiefe Glaubenskrisen. Weil wir Gott nicht mehr verstehen. Und wie handelt Daniel? Und das ist die Botschaft dieses Buches. Wie er handelt, welche Antworten gibt Gott? Gott gibt Antworten. Er gibt eine Antwort darauf, was er tun wird mit dem Volk Israel und was er tun wird auch mit dem Volk der Juden, mit den Nationen. Seine doppelte Antwort. Und er gibt uns Antworten darauf, wie wir darauf zu antworten haben, was Gott uns zeigt. Dieses Buch Daniel hat zwei Teile. Der eine Teil ist die Botschaft an die Nationen. Der andere Teil ist die Botschaft an Israel. Und seltsamerweise ist die Botschaft an die Nationen in Englisch geschrieben. Naja, nicht wirklich Englisch, aber Englisch ist ja heute die internationale Sprache. Damals war die internationale Sprache Aramäisch. Und die Hälfte vom Buch Daniel ist in Aramäisch geschrieben. Das gibt es so in keinem anderen biblischen Buch. Weil Gott hier eine Botschaft an die Nationen der Welt hat, was er tun wird. Und er erwartet eine Antwort darauf. Und der andere Teil in Hebräisch, da geht es ganz besonders um die Zukunft Israels, was Gott mit diesem Volk vorhat und tun wird. Und hier gibt Daniel einige sehr konkrete Antworten. Es bleiben aber auch noch viele Fragen offen, wo Daniel am Ende sagt, ja, ich habe noch mehr Fragen. Und dann schließt das Buch Daniel so, naja, da ist noch vieles verschlossen, das wirst du jetzt nicht verstehen, das wird man später verstehen. Jetzt geh du mal schlafen bis zum Tag der Auferweckung. Aber die Antworten, die Gott gibt, die reichen aus. Wir wollen zunächst mal gucken, was tut Daniel als Reaktion in dieser Glaubens- und Lebenskrise, die ihm wirklich den Boden unter den Füßen, den Heimatboden unter den Füßen und den Glaubensboden aus seinem Herzen eigentlich hätte rausreißen müssen. Er weigert sich nicht, an dieser Elite-Uni zu studieren. Was waren da eigentlich für Studienfächer? Da ging es ganz viel um Wahrsagerei. Sicher auch um Architektur, um Mathematik, um Sprache. Aber es ging auch ganz intensiv um Zukunftsdeutung, Zukunftsprognosen. Und er sollte zu den Fachleuten gehören, die diese Zukunftsprognosen machen können, die Kontakt mit den Göttern herstellen, die Zeichen lesen können. Da ging es dann darum, aus den Eingeweide geopferter Tiere die Zukunft deuten zu können. Oder man warf Pfeile auf den Boden, so wie Mikado-Stäbchen. Und je nachdem, wie sie lagen, sollte dann gedeutet werden, wie wird die Zukunft, was wird passieren? Und das gehörte zu seinem Studium. 3 Jahre sollte er das studieren. Daniel sagte nicht, sowas Okkultes mache ich nicht. Ich weigere mich. Oder er hätte sagen können, so einen Namen, Belshazzar, Marduk, der Gott der Babylonier, mit dem habe ich nichts zu tun. Ich will diesen Namen nicht tragen. Alles das passiert nicht. Er studiert ganz lieb und eifrig. Er wird mit diesem Namen genannt. Er trägt den Namen. Er zieht andere Kleidung an. Er findet sich in sein Schicksal hinein, aber eins tut er nicht. Er sagt, ich werde das Essen nicht essen. Und den Wein, den trinke ich nicht. Warum eigentlich? War das schlechtes Essen? was der König da von seiner Tafel diesen Jungs gab, damit sie auch ordentlich sich entwickelten? Warum wollte er das Essen nicht essen? Weil es ihm nicht schmeckte? Das war eine gefährliche Sache. Denn er sprach den obersten Leibwächter an und sagte, du, das können wir nicht essen, wir möchten das nicht essen. Der kriegt große Angst und sagt, oh wei, das soll auf keinen Fall vor den König kommen, das kostet mich meinen Kopf. Ich kann hier leider nichts ändern. Daniel richtet sich dann nochmal an den untergebenen Offizier, bringt ihm nochmal die Sache vor, macht ihm einen Vorschlag, sagt, pass mal auf, lass doch mal 10 Tage einen Versuch starten. Wir essen Gemüse und trinken Wasser. Und dann guckst du, wie wir aussehen. Und wenn es dann doch ein gutes Aussehen hat, unsere äußere Erscheinung, da können wir das doch weiter so machen. Und dieser andere Unteroffizier lässt sich darauf ein, wir versuchen es 10 Tage und nach 10 Tagen sehen die 4 Freunde besser aus als all die anderen. Warum hat Daniel das gemacht? Das hängt damit zusammen mit den Reinigungsgeboten der Juden. Und da geht es nicht darum, ob etwas gut schmeckt oder schlecht schmeckt oder ob das eine gesünder ist oder nicht gesünder, sondern es geht um etwas ganz anderes. Und ich möchte das mal kurz vorlesen aus dem 3. Mose, wo der Sinn der Reinigungs-, der Speisegebote, was ist rein, was ist unrein, wo der erklärt wird. Da heißt es in 3. Mose 20, am Ende des Kapitels, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus den Völkern abgesondert hat, dass ihr auch euch absondern sollt und dass ihr absondern sollt das reine Vieh vom Unreinen und die unreinen Vögel von den Reinen und euch nicht unrein macht am Vieh, an Vögeln und an allem, was auf Erden kriecht, das ich abgesondert habe, dass es euch unrein sei. Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Die Speisegebote haben diesen Sinn, dass Gott deutlich machen will, ich bin nicht Teil dieser Schöpfung. Ich bin über dieser Schöpfung. Und ihr sollt lernen zu unterscheiden, dass Gott über all dem steht, dass Gott heilig ist, dass Gott abgesondert von dem Profanen ist. Und deshalb gebe ich euch einfach mal jetzt so eine Regel, das sind die reinen Tiere, das sind die unreinen, das könnt ihr essen, das könnt ihr nicht essen, nicht weil das mit diesen Tieren etwas zu tun hatte, sondern weil sie etwas lernen sollten. Gott, du bist anders. Gott, du stehst höher. Gott, du stehst über dem. Du bist heilig. Und auch wir wollen uns auf deine Seite stellen. Und das wurde zum Ausdruck gebracht durch diese Speise- und Trankgebote. Und das ist genau das, was Daniel hier sagt. Er sagt, ich möchte Gott an die erste Stelle setzen. Gott steht über allem. Und das fand seinen Ausdruck in dem, was er ist und was er nicht ist, um zu zeigen, Gott ist heilig. Und das war eine Entscheidung, die er traf, und das war eine gefährliche Entscheidung, die er traf, zu sagen, ich möchte, dass Gott bei mir die erste Stelle hat. Dazu hat er sich nicht aus der Universität entfernt. Dazu hat er nicht sein äußeres Umfeld geändert, seinen Namen abgelegt, sondern er hat durch dieses, was er aß und was er nicht aß, zum Ausdruck gebracht, Gott, du hast die erste Stelle in meinem Leben. Und das war eine Reaktion, die uns Vorbild und Wegweisung gibt. Wenn deine Welt zusammenbricht, auch deine Glaubenswelt. Und wenn Dinge passieren, die du mit der Liebe Gottes und mit der Weisheit und Fürsorge Gottes nicht mehr zusammenbringen kannst, dann denk an Daniel. Stell Gott dennoch an die erste Stelle. Daniel hatte noch keine Antworten auf seine Fragen. Aber er hatte eine Entscheidung getroffen. Gott, koste es, was es wolle. Du sollst den ersten Platz für mich haben. Er heiligte Gott in seinem Leben. Und er blieb bei Gott. Und er blieb unter Gott. Denn solche Situationen sind oft geneigt, dass wir, ja, weil wir sagen, Gott hat mich verlassen, es sind Dinge passiert, die ich nicht mehr verstehe, das hätte ich von Gott nie gedacht. Und dann verlassen wir Gott. Wir hängen nicht den Glauben an den Nagel, aber wir sagen, naja, eigentlich stellen wir Gott mal ganz weit hinten an. Und jetzt lebe ich mein eigenes Leben, jetzt gucke ich, wie ich irgendwie klarkomme. Aber Gott spielt eigentlich keine große Rolle mehr für mich. Und genau das tut Daniel und seine Freunde nicht. Sie sagen, Gott, du sollst den ersten Platz haben. Komme, was wolle. Ob ich verstehe oder ob ich nicht verstehe. Und Gott segnet die drei in einer Weise, dass sie sich wirklich sehr, sehr gut entwickeln. Er gibt ihnen viel Weisheit, Verstand, Klugheit. Sie treffen gute Entscheidungen, sie machen eine tolle Entwicklung. Und als sie dann am Ende der drei Jahre getestet werden, also all diese Studenten werden jetzt vor den König geführt und sollen ihr Wissen da präsentieren, da zeigt sich, dass diese vier 10-mal klüger waren, verständiger als all die anderen. Gott hat es gesegnet. Es gab noch keine Antworten auf die Fragen. Aber wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, egal was ist, Gott wird es segnen. Und dann geht das weiter. Dann passiert etwas in Kapitel 2, wo Gott anfängt, Antworten zu geben. Der König Nebukadnezar hatte schlecht geschlafen. Hatte einen furchtbaren Traum gehabt. Das passierte im zweiten Jahr seiner Regierung, also noch während Daniel ein Student war. Das ist jetzt eine Rückblende, was wir in Kapitel 2 lesen. Er war gerade 2 Jahre auf dem Thron und er hatte sich so einige Gedanken gemacht vor dem Einschlafen. Vielleicht darum, wie fest sein Reich ist, wie stark er im Sattel sitzt, wie es alles weitergeht. Er hat einen furchtbaren Traum. Und er weiß, dass dieser Traum eine Bedeutung hat. Und jetzt ruft er alle seine Weisen, seine Zauberer, seine klugen und gebildeten Leute, also diese Elite, wir würden sagen heute die Wirtschaftsweisen, wir haben 5 davon, Nebukadnezar hatte jede Menge davon, und sie sollen ihm sagen, was wird passieren? Was wird in der Zukunft sein? Und er versammelt sie und sagt, ich habe einen Traum, ich möchte, dass ihr mir sagt, was ich geträumt habe, und ich möchte, dass ihr sagt, was dieser Traum bedeutet. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe und was der Traum bedeutet, lasse ich euch in Stücke hauen, eure Häuser werden zu Schutthaufen. Wenn ihr mir sagt, aber was ich geträumt habe, dann werdet ihr reich belohnt. Naja, die Klugen und die Weisen, die ihre Prognosen immer für die Zukunft parat hatten, die Fachleute für die Zukunft, bitte deinen Traum und dann sagen wir dir auch die Deutung. Aha, sagt der König. Ich mache das andersrum. Ihr sagt mir, was ich geträumt habe und dann weiß ich, dass auch die Deutung zuverlässig ist. Ah nee, sagen die Weisen. Das geht aber gar nicht. Versuch uns dann noch einmal. Bitte sag es doch. Wenn du uns das sagst, dann können wir dir auch die Zukunft sagen. Ich weiß, sagt der König, dass ihr Lug und Trug vorhabt. Ihr wollt Zeit schinden. Ihr wollt warten, bis sich die Zeiten ändern und dann eure Prognose entsprechend anpassen. Kennen wir das von den Weisen unserer Zeit? Von all den Prognosen, die da schon mal getan werden über die Zukunft, die dann immer weiter angepasst werden. Und der König nahm es aber diesmal wirklich ernst und sagte, mein Wort ist ernst gemeint. Ihr sagt mir, was ich geträumt habe. Ansonsten werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu Schutthaufen. Das ist zu schwer, was der König von uns verlangt. Noch nie hat ein König so etwas von irgendeinem Menschen verlangt, sagen sie. Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Das gibt es nicht. Und es gibt auch mal keinen König, der so etwas jemals gefordert hätte. Wie groß und mächtig er auch sei. Irgendein Zeichendeuter, Weiser, Wahrsager, niemand kann das sagen. Denn was der König fordert, das ist zu hoch. Es gibt auch sonst niemanden, der es vor dem König sagen könnte. Ausgenommen die Götter. Aber die wohnen nicht bei uns. Das sagen die Fachleute, die eigentlich dafür ausgebildet und gut dotierte Jobs hatten, die ja eigentlich den Kontakt mit den Göttern halten sollen, um zu wissen, was wird die Zukunft bringen. Sie sagen, wissen wir nicht, wissen leider nur die Götter, aber tut uns leid, in Wirklichkeit haben wir gar keine Klarheit von den Göttern. Wir können das nicht sagen. Das war eine Bankrotterklärung der damaligen Weisen und Wissenschaftler, dass sie nicht sagen können, was bringt die Zukunft. Also sie konnten raten, sie konnten Prognosen erstellen, die sie dann immer wieder anpassten. Aber darüber hinaus ging es nicht. Und das ist auch unsere Situation. Das ist immer die Situation. Niemand, kein Mensch auf dieser Welt weiß, was kommen wird. Keiner. Man kann sich da so ein bisschen vortasten und das dann immer wieder anpassen, aber die Zukunft kennt keiner. Darauf wird der König zornig. Er gibt den Befehl, so, alle Weisen umbringen. Das Geld kann ich mir auch sparen, die brauche ich nicht mehr. Sie wissen nämlich doch nicht, was die Zukunft bringt. Als dann der königliche Scharfrichter auch bei den Studenten vorbeikommt, die waren jetzt im zweiten Studienjahr wahrscheinlich, sagt Daniel, was ist los? Warum dieser scharfe Befehl? Man sagt es ihm, er bittet, vor den König geführt zu werden und er sagt, König, brauch ein bisschen Zeit, gib uns Zeit, wir wollen dir die Deutung sagen. Wusste er auch nicht, dass er die Deutung bekommen wird. Aber er setzt sich zusammen mit den dreien anderen und sie fangen an zu beten. Und sie beten zu dem Gott des Himmels, dass er ihnen zeigt, was war mit diesem Traum, was bedeutet das? Und Gott gibt ihnen die Deutung in dieser Nacht. Gott zeigt ihnen, was passieren wird. Denn die Zukunft kennt nur Gott. Schaut mal, wie Daniel darauf reagiert. Und Daniel lobte den Gott des Himmels. Er fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir, lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Du hast uns des Königs Sache offenbart. Er verfällt in ein ganz tiefes Dankgebet, weil Gott ihm gezeigt hat, was kommen wird. Gott hat uns auch gezeigt, was kommen wird. Die groben Linien sind klar. Wir werden sie jetzt im Buch Daniel nochmal nachzeichnen. Und was tut er damit? Er nimmt sie nicht als Information zur Kenntnis, sondern fängt an zu danken und diesen Gott anzubeten. Du hast Weisheit und Stärke. Und die Stärke mit solchen schweren Situationen, wo wir eben nicht mehr verstehen, wo es lang geht und was Gott tut, kommt daraus, dass Gott uns Antworten gibt. Gott gibt Antworten. Er gibt dem Antworten, der Gott an die erste Stelle setzt. Und der bereit ist, diesen Gott weiter anzubeten. Und aus diesem Erkennen von dem, was Gott tut und dass Gott die Kontrolle hat und dass Gott die Dinge immer in der Hand hat, er setzt ein, er setzt ab, er ändert Zeiten und Stunden, er ist immer der in Kontrolle ist. Daraus kommt die Kraft. auch mit diesen schweren Situationen umzugehen. Denn Gott hat auch die Kraft, nicht nur zu wissen, was passiert, sondern das auch völlig unter seiner Kontrolle zu haben, zu regieren darüber und umzusetzen. Und was Gott sagt, das wird er tun. So, ich sehe, meine halbe Stunde ist um. Schade. Ich hätte euch gerne noch den Traum erzählt und wie Nebukadnezar darauf reagiert. Das war schon peinlich. Aber das machen wir dann ein andermal. Ja, soweit.